Das Thema der Wert des Blutes, der vom Wandel der Väter befreit. Und dazu möchten wir vielleicht auch die Verse, die den Vortrag dieser Predigt unterliegen, auch im Zusammenhang mal lesen. 1. Petrus 1, ab dem Vers 18. Und ich würde den Vers 17 noch mit hinzunehmen, damit der Satz vervollständigt wird. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werkes, so wandelt die Zeit eurer Fremdschaft in Furcht. Und jetzt kommt es: Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, eurem eitlen, von den Vorvätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist von der Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, wie ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegenüber die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe, so liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.
Ja, was bedeutet das denn oder was heißt das, dass wir vom Wandel der Väter befreit sind? Der Wert des Blutes befreit uns vom Wandel der Väter. Es gibt ja die Meinung besonders in der Psychologie, Seelsorge, will ich sagen, biblische Seelsorge, die ist ja wahrscheinlich noch was anderes. Wer mich kennt, weiß, dass mir das Wort sowieso nicht gefällt. Weil um die Seele sorgen, hat Jesus gesagt, das bringt nichts. Wer seine Seele liebt, wird sie verlieren. Wir müssen uns um den Geist kümmern, nicht um die Seele. Wenn der Geist die Seele beherrscht, dann ist auch die Seele in Ordnung. Ich muss mich um den Geist kümmern, nicht um die Seele. Der seelische Mensch, sagt Paulus, nimmt nichts wahr von den tiefen Dingen Gottes. Also Geist ist wichtig. So, manche meinen jetzt, es gibt ja auch biblische Psychologie, erstaunlicherweise, dass man zurückgehen muss, sein ganzes Leben aufblättern, muss die Untaten aus seiner Kindheit hervorkramen, um letztlich Erlösung zu finden, um die es hier auch geht. Ich meine, das ist absolut gegen die Schrift. Eine Seelsorge oder biblische Psychologie oder wie immer du das nennen willst, die alte Sachen aufrührt, ist gegen die Schrift. Was hat denn Petrus gesagt? Ihr seid vom Wandel der Väter befreit. Und was sagen die anderen Apostel? Lasst euch überraschen, gell? Da gibt es noch mehr Hinweise, dass genau das der Fall ist. Also in der Vergangenheit forschen und das alles wieder aufdecken und vor jemandem bekennen. So etwas Ähnliches steht da bei Jakobus im anderen Zusammenhang, ist aber nicht Sinn für den Zweck oder die Grundlage der Erlösung. Manche meinen also, die Schuld der Vorfahren belastet mich noch und hindert mich in meinem Glauben an Gott. Und genau das ist verkehrt. Was sagt Petrus? Wir nehmen wahr, dass wir nicht durch verderbliches Silber oder Gold erlöst wurden. Wovon? Von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Mantel. Es steht doch fest, und daran gibt es keinen Zweifel, das ist wirklich so, dass wir belastet sind durch unser Erbe. Das fängt schon bei Adam an. Und wir wissen auch, wenn wir mal über die Seele reden, dann das Seelenwesen oder das Wesenhafte der Seele auch vererbbar ist. Das heißt, die Neshama, die Gott dem Adam gab, die hat er weitervererbt und wir haben sie von unseren Eltern geerbt, die sich aber im Laufe des Lebens natürlich weiter verändert durch Erfahrung. Aber du hast die Belastungen deiner Vorfahren dadurch mitgeerbt. Und ob wir das jetzt wahrnehmen oder nicht, wir entscheiden in unserem Leben immer aufgrund der vorher gemachten Erfahrung. Der sogenannte freie Wille ist ja ein Mythos. Der Mensch hat keinen freien Willen, zur allergrößten Not noch einen eigenen Willen in bestimmten Bereichen, aber absolut freier Wille, das gibt es nicht. Sondern, ich bringe ja gerne das Beispiel, ich habe mir meine Eltern ausgesucht, und dann habe ich mir ausgesucht, in welche Schule ich gehe und welche Klassenkameraden ich da habe und welche Lehrer und all sowas. Also jede Person, die mir ins Leben gestellt wurde, das habe ich mich drum gekümmert. Da sagt dann schon jemand, der spinnt, genau so ist es. Also gar nichts haben wir entschieden, sondern die Erfahrungen, die wir machen aufgrund der Umstände, die wir hineingeboren worden sind und was wir geerbt haben von unseren Vätern, entscheidet über das weitere Leben, wenn es um menschliche Ebene geht. Und jetzt erfahren wir hier heute, dass wir mit diesem ganzen menschlichen Kram, ich nenne es mal so, gar nichts mehr zu tun haben. Was heißt denn das hier im Vers 18? Ihr seid erlöst. Was ist denn, wenn einer erlöst ist? Was ist denn ein Lösegeld? Was bedeutet denn, erlöst zu sein, frei zu sein, befreit zu sein? Das heißt, ich habe mit dem, was vorher war, gar nichts mehr zu tun. Ja, wir werden auch ein bisschen Paulus und Petrus vergleichen, heute wieder wie im ersten Teil schon, weil ich der Meinung bin, dass die beide dasselbe sagen, zum Teil mit anderen Worten und unter anderen Vorzeichen, aber im Ergebnis ist es das Gleiche. Und deswegen sagt auch Paulus, wir sind erlöst, schreibt er dem Titus, Kapitel 2, 14, wir sind erlöst von aller Gesetzlosigkeit, was wir geerbt haben, was wir erlebt haben, davon sind wir erlöst. Stimmt das jetzt? Haben die beide recht? Oder an die Korinther schreibt Paulus in 1. Korinther 6, 20, ihr wurdet mit teurem Wert erkauft. Was ist denn der teure Wert? Petrus nennt es, ist kein Silber und Gold, sondern es ist das wertvolle Blut im Vers 19 des Christus. Also der teure Wert, mit dem wir erkauft worden sind, ist im Grunde Gottes Blut. Ja, wenn ich es genau nehme, weil Paulus schreibt im 2. Korinther im Kapitel 5, ja, ab Vers 18, dass Gott sogar auf Golgatha in Christus war. Und das heißt, Gott ist im Grunde gestorben, damit wir leben können. Also es ist Gottes Blut, was uns befreit hat. Soll ich jetzt daran zweifeln und wieder anfangen zu jammern über meine Vergangenheit, meine Eltern, Großeltern, was weiß ich, guck deinen Stammbaum an, gell? Mein Stammbaum, der geht bis 1783 sowas zurück, der menschliche, gell, jetzt, und der erste war ein Schnapsbrenner, gell? Vielleicht habe ich davon auch noch was geerbt, und dann sage ich immer, dann ist eine große Lücke, gell, bis 1943 vor Zeitrechnung. Weißt du, was da war? Da war der Abraham, gell? Da geht mein Stammbaum weiter. Zwischendrin ist eine Lücke, die kenne ich nicht. Gell? Also das erbaut mich, das macht mir Freude. Und wenn jetzt Petrus sagt, wir sind befreit von dem Wandel der Väter, von unserem eitlen Wandel, was ist denn eitel? Gell? Eitel ist nach biblischem Wörterbuch ohne Kraft, ohne Wirkung, töricht, albern, nutzlos, gell? Verwerflich, alles was du willst. Sind wir das nicht alle gewesen? Und wo zum Teil noch, gell, kannst du jedes Mal jammern, wenn du wieder was falsch machst. Und dann weiß ich, nee, ich bin davon befreit, ich bin erlöst von diesem Wandel, mit dem habe ich nichts zu tun. Galater 2, Vers 20, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebt der Christus in mir. Ja, danke, gell, dass mir das bewusst ist. Und das möchte ich jeden Tag hören, damit ich das ja nicht vergesse. So, der von den Vätern überlieferte Wandel. Was sagt denn Paulus dazu? Ich will mal aus Philipper 3 zwei Verse lesen. 13 und 14, wie Paulus die Vergangenheit sieht. Er sagt, die hinter mir liegenden Lebensumstände vergessend, strecke ich mich aber in die aus, die vorne sind. Gemäß dem Ziel trachte ich nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Was interessiert uns, was hinter uns ist? Gell? Sondern wir gucken nach vorne, nach oben, hin in die Herrlichkeit. Galater 5, die wollten auch zurück um das Gesetz. Was sagt Paulus ihnen? Mensch, Christus hat uns befreit. Gell? Ihr seid befreit von dem ganzen Gesetzeskram. Ihr habt mit Religionsgesetzen nichts mehr zu tun. Für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Ja, glaubst du das? Lebst du das? Ist dir das bewusst? Ich lese noch Epheser 1, 7, weil Paulus und Petrus ja dasselbe sagen. Da sagt er, pass auf, Epheser 1, 7, in welchem wir, nämlich in dem Christus, die Erlösung irgendwann mal bekommen. Nein, hier steht, die Erlösung haben. Wir haben die Freilösung, die Erlösung in ihm. Wodurch? Durch sein Blut. Die Erlassung der Danebenfälle wirklich, also der Verfehlungen, der Sünden, dem Unzulänglichen. Wonach? Gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Ach, ist das schön, gell? Und jetzt kann ich mich zurücklegen und sagen, danke Gott, jetzt kann ich machen, was ich will. Vorsicht, gell? So ist das nicht zu verstehen, auch wenn mir das gelegentlich vielleicht unterstellt werden mag. Da komme ich mir vor wie Paulus, wo es heißt, dem wurden die Worte im Mund verdreht. Gell? Sagt der Petrus, der war schwer zu verstehen. Ja klar, und deswegen müssen wir aufpassen. Paulus schreibt in die Galater im Kapitel 1, pass auf, dass ihr nicht ein anderes Evangelium habt oder einem anderen Evangelium nacheifert, Vers 7. Gell? Das heißt, es gibt kein anderes Evangelium. Was heißt denn Evangelium? Gute Botschaft, gute Nachricht, gell? Das ist was Schönes. Also wenn das nichts Schönes ist, dass ich erlöst bin vom Wandel der Väter, dass ich mit dem alten Leben nichts zu tun habe, weil das unwirksam gemacht ist, ja, das ist Evangelium. Und jetzt kommt einer und sagt, du musst mal deine ganzen schlechten Taten bereuen, die du früher gemacht hast. So ein bisschen klang es an dem einen Liedvers auch, gell? Ich bin dem Gericht verfallen oder so ähnlich. Der Karl Geier hat es wohl anders gemeint. Aber da ist nichts mehr. Jesus hat schon vor Golgatha gesagt, wer mir glaubt, ist aus dem Tod in das Leben weitergeschritten und kommt nicht in Gericht, Johannes 5, 24. Da war er noch nicht mal gestorben, hat noch nicht mal bezahlt dafür. Da war das schon klar. Gell? Und jetzt fangen wir wieder an zu jammern. Und sagen, ach und oh, das ist ein Beweis für den Unglauben, sonst gar nichts. Und der Unglaube ist die einzige Sünde, die es noch gibt, nach Johannes 16. Es gibt keine andere Verfehlung mehr, die uns an der Rettung hindern könnte, sondern nur der Unglaube. Und deswegen sagt Petrus hier im Vers 19, wir sind erlöst nicht durch Gold und Silber, wie er 18 gesagt hat, sondern durch das wertvolle Blut des Christus. Und was war der Christus? Ein makelloses und fleckenloses Lamm. Und hier kommt ja das Alte Testament mit ins Spiel, dazu gleich noch ein Wort. Also, das wertvolle Blut des Christus hat uns befreit. Das war Gottes Blut. Ja. Er wurde in seiner Göttlichkeit Mensch. Er hat die Gottgleichheit verlassen. Und als Jesus das Abendmahl eingeführt hat, kurz vor seinem Sterben, da in dem Obersaal in Jerusalem, ist nicht der, den wir heute gezeigt kriegen, vermutlich, gell? Weil auch das Zion ist ja das Falsche, also die Religionsgeschichte hat auch die Bibel ein ganzes Stück verbogen, das nur nebenbei. Also in dem Obersaal, was hat er gesagt, als er ihm den Kelch reichte? Das ist das Blut des neuen Bundes. Neu habe ich eingefügt, weil es gab nur den Bund nach Jeremia 31, 31, der mit Juda und Israel schließen würde. Und Jesus sagt jetzt aufs Alte Testament bezogen, das ist es. Gell? Das hat nichts mit der katholischen Verwandlungslehre zu tun, ich weiß gar nicht, wie die heißt, dass jetzt das wirklich der Blut dann in dem Kelch ist, den da der Priester trinkt und dass dieser Keks, wie heißt das Ding, ihr wisst das besser, bitte?
Oblade,
danke. dass der jetzt Fleisch Jesu würde in dem Moment, gell, das ist eine mystische Verklärung, sondern wir müssen hier feststellen, dass dieses ist, heißt da, dass er sagt, das bedeutet, gell, also die Handlung, die wir jetzt machen, ich gebe euch den Kelch und mit diesem Kelch ist sozusagen versiegelt, bestimmt, dass das Blut wirksam wird, nämlich morgen sterbe ich, gell, morgen wird das erfüllt. Und das Abendmahl, das Gedächtnismahl, ist quasi ein Zeugnis dafür, eine Erinnerung an diese Handlung Jesu, an die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie, die jetzt im Leib des Christus zur Wirkung kommt, der ja auch ein Teil von Israel mehrheitlich zumindest ist. Das ist aber ein anderes Thema. Also die Erlösung durch sein Blut ist der teure Wert, von dem auch Paulus redet. Ihr seid oder wurdet mit teurem Wert erkauft. Und damit steht fest, wir haben auch die Reinigung oder Erlassung der Verfehlungen durch dieses Blut erreicht. Und der Hebräerbriefschreiber, der ja in Kapitel 9 und 10 das ausführlich behandelt, der macht ganz deutlich, indem er sagt, es gibt ohne Blutvergießen keine Erlösung oder Erlassung. Das heißt also, es war ein Gottesgesetz, dass Blut vergossen werden musste. Deswegen musste Jesus Mensch werden. Deswegen musste er als Mensch sein Blut vergießen. Das Blut seines eigenen, das steht sogar an einer Stelle, die mir eben nur so einfällt. Ich weiß nicht, wo es steht, kann man aber finden. Und jetzt ist die Frage, was ist damit abgedeckt, mit diesem Blut? Was ist mit diesem Opfer auf Golgatha abgedeckt? Und es ist der Johannes, der uns in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2 sagt, dass Jesus sein Blut oder vergossen hat, dass er sich geopfert hat, nicht nur für unsere Verfehlungen oder Sünden, sondern für die des ganzen Kosmos. Und Kosmos, 1. Korinther 4, 9, sind Engel und Menschen. Würde also heißen, für die ganze vernunftbegabte Schöpfung hat er das Blut vergossen, aber, Römer 8, die übrige Schöpfung wird freigemacht zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also sie kommen alle dran. Und es gibt ja die Garantie, über die ich nachher wohl noch was sagen kann. Im Römerbrief, wo Paulus sagt, wenn der Erstling heilig ist, dann ist es auch die Masse. Also wenn der Frau einen Kuchen backt, hat eine große Schüssel Teig, nimmt nein voll raus und die ist gut. Müsste der Rest auch gut sein, gell? Ja, ein seltsamer Zufall, wenn nur die Hand gut ist und der Rest ist schlecht, gell? Das musst du erstmal können, gell? Und so gesehen sind solche Bilder auch hochinteressant für unser Glaubensleben zu wissen. Wenn einer durchgegangen ist in die Herrlichkeit, kommen auch alle übrigen, gell? Und ja, seit ich das glauben kann, das sind jetzt vielleicht 30 Jahre, geht es mir viel besser als vorher unter der Last von Religionsgesetzen. Und etliche von euch waren auch von Religionsgesetzen belastet. Und ich kann nur sagen, denkt an, was wir bis jetzt gelernt haben, auch von Petrus. Das Blut hat uns auch von Religionsgesetzen befreit. Die haben uns nichts zu sagen. Ach, kein Papst, gell? Der kann mal herkommen, kann sich hinsetzen, was lernen, aber predigen lassen würde ich den nicht. Gell? Das ist so. So, und jetzt sagt Petrus hier noch, dieses Blut stammt von einem makellosen und fleckenlosen Lamm. Denkst du gleich an Ägypten, geh aus zu Israel, aus Ägypten, Lamm müsste geschlachtet werden, Passafest. Und die Nachfolge ist ja das Herrenmahl oder Abendmahl, was im Grunde nahtlos daran anschließt. Und das musste einjährig sein und kam in Quarantäne vorher, es durfte ihm kein Bein gebrochen werden. Und wenn du dann die Prophetie verfolgst bei Jesus, der hing ja mit noch zwei Verbrechern da am Holz auf Golgatha und den anderen haben sie die Beine gebrochen, Jesus nicht. Gell? Er ist das Lamm Gottes, dem nicht die Beine gebrochen sind. Also die ganze Todesstunde Jesu in der Prophetie ist hochinteressant. Das stimmt alles haargenau, weil manche sagen, ja, das hat er alles so gemacht, gell? So wie das im Alten Testament steht, hat er es dann nachgemacht, damit die Prophetie passt. Ich weiß ja nicht, ob man an dem Flugholz, an dem Kreuz oder was, dem Pfahl oder was du dir da vorstellst, noch irgendwas beeinflussen könnte. Gell? Sagst dann zu dem Soldaten, brech mir die Beine, dann steht in der Bibel. Und so hat er gesagt, was interessiert mich das? Also da kann man nichts mehr beeinflussen. Und uns ist das klar, sicher. Gell? Also ein fleckenloses, makelloses Lamm war Voraussetzung. Und das heißt, die Reinheit Gottes hat alle Schlechtigkeit aufgenommen, damit seine Schöpfung rein werden kann. Ungeheuer, gell? 2. Korinther 5 steht das wortwörtlich nochmal drin. Und wenn ich mir das vorstelle, dann kannst du nur noch Danke sagen und glaubst doch endlich. Gell? Nimm es in dein Leben hinein und lebe auch so, nicht nach dem Motto, dann ist alles egal, sondern in Dankbarkeit, wissend, er hat für alles bezahlt in seiner göttlichen Reinheit. Gell? Und der Gegenspieler, dem sind jetzt die Argumente ausgegangen, er muss das akzeptieren. Und das ist immer gut, gell, wenn das Wort gewinnt. So, ich gehe mal ein Vers weiter, 1. Petrus 1, Vers 20. Da sagt doch tatsächlich Petrus, nicht nur er, werden wir gleich sehen, dass das der Christus mit seinem Opfer vorher erkannt worden ist. Wann? Vor Herabwurf des Kosmos und geoffenbart in der letzten Zeit. Wegen euch, gell. Wegen euch, sagt er dann. Ja, ich finde es toll. Wegen uns ist das offenbart. Aber der Reihe nach, vorher erkannt, vor Herabwurf des Kosmos. Grundlegung der Welt steht in den meisten Bibeln, halte ich für absolut falsch, weil für Grund und grundlegend gibt es ein anderes Wort im Griechischen. Ich muss jetzt kein Griechisch lernen. Hier steht eindeutig das Wort herabwerfen oder Herabwurf als Substantiv. Katabolä. Von oben nach unten oder in jeder Beziehung geworfen. Und das kann da hier herab. Also der Kosmos wurde herabgeworfen. Welcher Kosmos? Der erste Kosmos. Wir wissen ja inzwischen, der eine oder andere von euch weiß es noch, dass es in der Heilsgeschichte bis zum Ende der Äonen mit dem neuen Jerusalem 4 Kosmen gibt. Leider sehen die meisten Brüder nur 3 und streiten sich dann, wann die neue Erde kommt. Das habe ich hinter mir gelassen, weil ich weiß, es gibt 4. Da muss ich mich nicht mehr streiten, wann die neue Erde kommt, weil die kommt noch 2-mal. Genau genommen noch 3-mal. So, und wenn wir wissen, dass wir im zweiten Kosmos leben und Petrus, das lernen wir nur bei Petrus nebenbei bemerkt, im 2. Petrus 3, musst du aufmerksam lesen. Da erfährst du, dass es schon mal einen Kosmos gab. Und wir sozusagen im zweiten, im jetzigen Kosmos leben und dass es einen zukünftigen gibt. Ja, das, so weit ist Petrus schon. Also das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Und vor Herabwurf dieses ersten Kosmos, ist lange her, gell, wurde das ganze Heilsprogramm schon festgelegt. Da hat Gott schon den Christus vorher erkannt als dieses Opfer. Unvorstellbar, gell. Weil der Herabwurf dieses ersten Kosmos war ja die Folge des Ungehorsams hochrangiger Cherube in Sonderheit des Todes, dass dieser Kosmos sozusagen im Wasser wirklich herabgeflutet wurde. Das war nicht die Sintflut, wird gerne verwechselt. Bevor die Sünde oder Verfehlung sozusagen in den Kosmos kam oder im Himmel stattfand, hat Gott schon gewusst, dass das passiert. Glaubst du, dass er alles vorher weiß? Gut, muss man nicht erklären, gell? Hat er das gewusst und hat es geplant und hat das vorher erkannt, dass er jetzt sozusagen sein ein Stück von sich, nämlich den aus sich herausgestellten Gottessohn, auf Golgatha opfern wird, um dafür zu bezahlen. Und das erste Opfer war ja aus meiner Sicht der Dinge die Schlachtung des Lämmleins nach Enthüllung Kapitel 13, Vers 8. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Gut, also, das heißt auch, Jesus hatte Präexistenz. Und wenn du zu ihm gehörst, als Leibesglied, hast du auch Präexistenz. Ich wiederhole mich gerne. Gell? Paulus hat mal gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Gell? Und weil gelegentlich immer wieder mal Fragen auftauchen. Was hat Jesus gebetet in Johannes 17, in Vers 5? Da redet er von seiner Herrlichkeit, die er hatte, bevor es den Kosmos gab. Bevor es den Kosmos gab. Vor der Schöpfung, könntest du also sagen. Und zu dieser Zeit, in Anführungszeichen, da gab es keine Zeit, zu dieser Zeit für uns jetzt, in Anführungszeichen, wurde auch die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, auserwählt, Epheser 1, Vers 4. vor Herabruf des Kosmos auserwählt in Christus. Er ist das Wasser. Und wenn du so einer bist und das glauben kannst für dich, dann dürfte es eigentlich hier kein existenzielles Problem mehr geben in dieser Welt. Selbst wenn dir irgendwas passiert, ihr kennt ja die Erziehungswege Gottes inzwischen, müssen wir uns immer bewusst machen, wir sind allezeit, ständig, überall und immer ein Teil von ihm, wenn du das glauben kannst. Und ich hoffe, du kannst das glauben, bist dem Gedanken treu. Und dann ist das alles andere nicht mehr so schlimm. Und jetzt finden wir bei Paulus und bei Petrus wieder so eine großartige Übereinstimmung, die Leibesglieder des Christus betreffen, mit einem hebräischen Begriff deutlich macht, wer denn das ist. Ich weiß, dass das umstritten ist, aber ich weiche dem nicht aus, weil für mich gilt, was da steht. Ich lese euch mal vor, was Petrus gesagt hat in 1. Petrus 2, Verse 9 und 10, die Ekklesia, die Leibesglieder des Christus betreffend. Merkst du was? Hast du einen Schirm mit? Das regnet. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Jetzt dürft ihr nicht erschrecken, die meisten von euch kennen das ja. Ihr aber, wer ist denn das? Ihr aber, an die Petrus geschrieben hat, gell? Die Leute, an die Petrus geschrieben hat. Ihr, gell? Oder meinst du, das sind andere? Die haben ja einen Brief bekommen. Und was schreibt Petrus am Ende seines Briefes? Ich schreibe euch, wie unser geliebter Bruder Paulus euch schon geschrieben hat. Das sind dieselben Leute, mit Ausnahmen, gell? Also was schreibt er? Ihr, euch, uns. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine regierende Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk hinein in wirklich Umschirmung machen, das also in Schutz, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis hinein in sein erstaunliches Licht gerufen hat. Und jetzt kommt der hebräische Begriff, den er hier gebraucht, die ihr einst nicht Volk wart, Lo Ami, Hebräisch, die ihr einst Lo Ami, nicht Volk wart, nun aber Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Erbarmen erlangtet, nun aber Erbarmen erlangt habt. Worauf bezieht er sich denn hier? Auf die Prophetie von Hosea, Kapitel 2. Und wer es nicht glaubt, das lese ich euch vor, was Paulus sagt. Da redet nämlich dasselbe und sagt auch noch, wo es herkommt. Er sagt in Römer 9, 24 und 25, sagt er uns, wer sind denn die uns? Wenn Paulus von uns redet, meint er Barnabas und Paulus, gell, die zwei. Oder redet er von der ganzen Gemeinde, von der ganzen Leibesgemeinde des Christus? Die Römer kannte er noch gar nicht. Gell. Den schreibt er einen Brief, weil er noch nicht dort war. Und da schreibt er uns, die er auch berief, nicht allein aus Juden, sondern auch aus Nationen. Ja, okay, also Juden sind Israeliten, Nationen sind Heiden, gell? Ist die Denke in der klassischen Theologie oder in den Gemeinden. Warum sagt er extra Juden? Gell? Natürlich sind Juden Israeliten, aber nicht alle Israeliten sind Juden. Und ich habe kürzlich wieder zwei Bücher gekriegt, die ich lesen soll. Da kriege ich schon Schüttelfrost, wenn ich sehe, dass der noch nicht mehr Juden und Israeliten auseinanderhalten kann. Was soll denn da Gutes mal rauskommen, wenn ich nicht mehr weiß, dass nicht ganz Israel Juden sind? Gell? Da gibt es noch viel mehr Israeliten, die keine Juden sind. So, und was sagt Paulus jetzt im Vers 25? Wie er auch zu Hosea oder in Hosea gesagt hat, ich werde das Lo Ami, das nicht mein Volk rufen, die nicht geliebte Geliebte. Dasselbe wie Petrus, gell? Einst war die Lo Ami, jetzt seid ihr Volk Gottes. Ich werde Lo Ami mein Volk nennen, nicht mein Volk wird mein Volk. Von wem hat er das? Von Hosea. Zu wem redet Hosea? Zum Nordreich Israel, also zu den Ephraim-Nationen, zu den 10 Stämmen des Nordreiches. Und wenn ich jetzt weiß, wann Israel erwählt worden ist, dann kann ich Israel und die Gemeinde nicht mehr trennen. Wenn ich so eine Predigt höre oder so ein Buch lese, wo es heißt, Israel ist auf die Seite gesetzt und alle Verheißungen gelten jetzt uns, der Gemeinde, da kann ich auch Schüttelfrost kriegen, weil genau das stimmt nicht, das ist gegen die Schrift. Die Schrift sagt was anderes. In Psalm 74, 2 lernen wir, wann Israel erwählt worden ist, Da heißt es wörtlich, gedenke deiner Zeugenschar, das ist Israel, die du erworben hast, wann? Kedem, zur Vorzeit. Kedem, sagt der Hebräer, heute noch zu Osten, gell, da wo die Sonne aufgeht. Oder wenn du am Meer stehst, und wie weit kannst du gucken, bis zum Horizont, dann Schluss. Und nach dem Horizont, das ist Kedem. Gell. Also wenn es hier um die Zeit geht, heißt es also, Israel wurde erwählt, bevor es Zeit gab. Wann ist die Ekklesia erwählt worden? Epheser 1, 4. Wir hatten es gerade vor Herabruf des Kosmos. Also die Heilswerkzeuge Gottes, er hat ja nur eins, nämlich Israel. Das wurde vorher erwählt, ehe die Schöpfung gefallen ist. Gott hat vorher sein Heilswerkzeug ausgewählt. Und das heißt Israel. Und Gott hat keine zwei Heilswerkzeuge. Oder hat sich nicht geirrt. Wenn ich im Baumarkt gehe, ist mir schon passiert, gell, und kaufe dann so einen billigen Murks und daheim will ich arbeiten, das geht nicht. Ja, da habe ich mich geirrt. Da muss ich noch einmal hingehen und was Besseres kaufen. Gell. Da habe ich doppelt bezahlt. Irrt sich Gott, wenn er sich ein Werkzeug aussucht? Ist doch absurd, sowas zu denken. Gott hat sich sein Heilswerkzeug auserwählt, vor Herabruf des Kosmos, vor der Zeit. Und benutzt das bis heute. Er hat das nie aufgegeben. Was hat er gesagt über Juda? Das Zepter, das heißt Regierungsherrschaft, wird nicht von Juda weichen. Wie lange? Bis der Shiloh kommt. Erst das, bis Jesus kommt. Gell? Ist Jesus schon gekommen? Ist der Tag des Herrn schon da? Nein. Also ist immer noch Juda an der Regierung. Guck doch mal in die Welt. Wer regiert denn die Welt? Die Geldjuden regieren die Welt. Und zwar fast ausschließlich. Und wenn wir in die Wissenschaft gucken, egal welchen Bereich du nimmst, gibt ein dickes Buch dann drüber, die Mehrheit der Nobelpreisträger sind Juden. Und es sind viele Juden, die gar nicht wissen, dass sie Juden sind und die in Regierungsverantwortung waren. Schlechte Regierung. Auf jeden Fall, ich kenne kaum eine gute Regierung, solange ich denken kann. Und von daher müssen wir akzeptieren, Gott hat das so gesetzt, Wolfgang Gell, denkt dran, wenn der wieder über die Regierung schimpft, weil die hat Gott eingesetzt und Paulus hat gesagt, wer dagegen angeht, geht gegen Gott an, das muss ich mir öfter sagen. So, und jetzt hat er diesen ganzen Plan, diese Rettung im Blut des Christus vor der Zeit, vor Herabruf des Kosmos, bevor es überhaupt Schöpfung gab, schon festgelegt. Und jetzt komme ich und meckere da dran rum. Gell? Das passt nicht zusammen. Sondern im Gegenteil, ich darf mich freuen. Ich darf wissen, jetzt ist es, das sagt er hier auch noch in dem Vers 20, offenbart worden in der letzten Zeit wegen euch, wegen uns. Gell? Wenn er euch sagt, bin ich ja dabei. Also, damit wir dieses heilsgeschichtliche Verständnis endlich begreifen, um was es geht. Und dieser Begriff Herabruf des Kosmos, den gibt es ja 10-mal im Neuen Testament. Musst du mal jede einzelne Stelle gucken, was damit ausgesagt wird. Also gibt es nämlich vorher und nachher noch. Das ist auch interessant. Die Schlachtung des Lämmleins war nach dem Fall des Kosmos. Die Aus war vorher. Gell? Und da gibt es interessante Querverbindungen. Jetzt wurde das offenbart. Für uns, für die Ekklesia, Paulus sagt dasselbe. Er sagt, dieses Geheimnis Christus und Leibesgemeinde war äonische Zeiten verborgen, ist jetzt aber geoffenbart worden. Da steht in manchen Bibeln Zeitalter, aber das Äonische übersetzen sie oft mit Ewigkeit, mit ewig. Also wenn ein Geheimnis ewig verborgen ist, jetzt aber geoffenbart, wie lang war denn dann die Ewigkeit? Dann muss sie ja wohl zu Ende gegangen sein. Deswegen ist das Äonisch mit ewig wiederzugeben Unsinn. Das ist entweder zeitlich oder verborgen. Ich könnte also hier auch sagen, dieses Geheimnis war verborgen und ist jetzt geoffenbart worden. Nämlich Paulus und den Aposteln und Propheten, sagt er ausdrücklich im Epheserbrief, also nicht nur ihm alleine. So, was brauchen wir noch für Beweise dafür, dass Gott das alles geplant hat? Ich glaube, das genügt. Gell? Und jetzt sagt Petrus hier, Vers 21, es ist uns offenbart worden, denen, kannst du dich angesprochen fühlen, die durch ihn an Gott glauben. Wie glaubst du denn an Gott? Alleine? Ich habe mich bekehrt. Ja. so tollreich. Wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, das ist gleich mein nächster Spruch, dann kennt er, welchen Besen hast du denn da gehabt? Gell? Weil ich kann mich selber nicht bekehren, sondern der Glaube ist ein Geschenk. Römer 12 steht das wohl mal ganz deutlich. Also durch ihn glauben wir, den Gott aus den Gestorbenen erweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Erwartung, die ist hinein in Gott. Also zwei wichtige Dinge. Wir glauben durch ihn. Jesus hat mal gesagt, Johannes 12, 44, vor Golgatha, der, der an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich sandte. Oder Johannes 14, 6, der bekannteste Text, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gell? Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Was hat Luther mal gesagt? Er hat gesagt, wer Gott ohne Jesus sucht, der findet den Teufel. Fand ich auch ein guter Spruch, gell? Denkst jetzt an bestimmte Leute? Okay. Also, Gott ohne Jesus wird nichts, gell? Und muss auch der richtige Jesus sein, gibt ja verschiedene. Und jetzt lernen wir hier, dass wir durch ihn an Gott glauben. Das heißt, er hat uns dazu befähigt. Paulus sagt, er hat uns fähig gemacht, würdig gemacht. Das ist nicht aus uns herausgekommen. Und er hat ihn aus den Gestorbenen erweckt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Seit dieser Erweckung sind alle Gotteskräfte zur Wirkung gekommen. Ich nenne ja Epheser 1, Vers 19 gerne den stärksten Vers der Bibel. Ja. Da stehen alle vier Gotteskräfte in einem Vers. Ich lese euch vor. Da geht es nach der Erweckung Jesu. Gell. Wir sollen wahrnehmen, Paulus betet ja zu Gott für die Ekklesia. Mindestens dreimal ist uns das überliefert. In Epheser 1 steht dann ab Vers 19, wir sollen wahrnehmen, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis, hinein in uns. Stell dir das vor, gell? Die überragende Dynamis, die bewegende dynamische Kraft Gottes wirkt hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung, das ist Energie, gell? Der Innenwirkung, der Haltekraft seiner Stärke. Ja, mehr geht gar nicht. Das ist unvorstellbar eigentlich, unvorstellbar. Ich habe die Tage ein paar Berichte gelesen über freie Energie. Da gibt es auch interessante Sachen, was man mit Magnetismus alles machen kann. Nur die Lobbyisten verhindern das, damit wir umsonst Auto fahren können. Das geht ja nicht. Wir müssen ja kräftig bezahlen, damit die reich werden. Und genau. Und dabei gibt es Energien schon von Menschen, nicht erfunden, sondern gefunden, die man benutzen könnte ohne Verschleiß und ohne zusätzliche Energie, ohne was weiß ich, Emissionen und so weiter. Und hier haben wir den Hinweis, alle vier Gotteskräfte würden ihnen uns den Glauben geben. Ja. Jetzt kannst du nur staunen, gell? Und kannst, manchmal sagst du vielleicht schon, aber ich merke davon nichts. Ja, natürlich, das muss man sich bewusst machen, das ist eine Glaubensfrage. Glaube ich dem Wort, wie es hier steht? Glaube ich, dass ich befreit bin, erlöst bin, dass alle Gotteskräfte in mir wirken, dass mir diese Welt gar nichts anhaben kann? Muss ich da noch jammern? Eigentlich nicht, gell? Wolfgang, denk dran beim nächsten Mal. Ja, und die Herrlichkeit, von der er hier redet, die Gottesherrlichkeit, da schreibt uns der Hebräerbrief, schreibe ja noch im Kapitel 1 schon, als er die Gottesherrlichkeit des Gottessohnes den Engeln gegenüberstellt und sagt, der Gottessohn hat die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Der hat den Charakter seines Wesens, Charakter, Abdruck, Prägung, 1:1. Gell? Und jetzt hat dieser Gottessohn nach seinem Sterben und seiner Auferstehung und Erhöhung den Namen erhalten, da redet Paulus von den Philipper 2, der über allen Namen ist. Das wäre wieder ein extra Thema. Aber wichtig ist hier noch für diesen Vers, dass Petrus begründet und sagt, warum Gott das macht, warum tut er die Gottes Kraft in uns zur Wirkung bringen, dass euer Glaube und eure Erwartung hinein in Gott sind. Hier steht nicht Hoffnung, gell? Also das Wort Hoffnung würde ich aus meiner Bibel streichen, wenn ich noch eine habe, die Hoffnung schreibt. Was ist denn Hoffnung? Hoffst du, dass der Bus kommt oder dass nachher nicht regnet, weil du den Regen schon vergessen hast, gell? Das ist zu wenig, sondern was wir geschenkt bekommen haben, ist eine gesicherte Erwartung. Das griechische Elpis heißt, ist gesicherte Erwartung. Da zweifle ich gar nicht dran. Ich weiß, dass das passiert. Das ist der Glaube, den ich besitze, die Treue. Dass eure Treue und eure Erwartung in Gott sind, hinein in Gott sind. Warum ist denn Gott mit Erwartung verknüpft? Ich muss den Paulus wieder zitieren, weil er dasselbe sagt. In Römer 15, 13, da sagt Paulus, der Gott der Erwartung aber vervollständige euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, in der Treue, damit ihr überfließend seid in der Erwartung infolge der Vermögenskraft des Heiligen Geistes. Gott ist ein Gott der Erwartung. Ja, wieso das denn? Gibt 1. Korinther 13, ja, die drei bleibenden, gell? Glaube, Liebe, Hoffnung, sagen die meisten. Ich sage ja Treue, Liebe, Erwartung, weil Hoffnung ist zu schwach. Und Glaube hat was mit Treue zu tun. Würde also heißen, Gott ist ein Gott der Erwartung. Warum denn? Von ihm kannst du immer was erwarten. Jesus hat gesagt, mein Vater wirkt fortwährend. Er sitzt hier am Sofa und ruht sich am sieben Tag aus. Das ist auch so ein Kirche, so ein Mythos. Gell? Nein, Gott wirkt immer. Und wir erwarten das von ihm. Das heißt, unsere Erwartung liegt im Gott der Erwartung. Deswegen heißt es auch so. Unsere Erwartung, sagt Paulus, Kolosser 1, 27, ist Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit? Ja, Gottes Herrlichkeit, Wesenseinheit mit ihm und so weiter. Gell? Das könntest du wieder nur darüber reden. Also die ersten Verse vom Petrusbrief, die sind ja so gewaltig, da musst du auch bei Paulus eine Weile suchen, bis du so viel auf einem Fleck findest. Und deswegen, die reden ja beide vom selben. Also die Erwartung, um die es hier geht, begründet Paulus nochmal in Römer 5, Vers 2, in dem er sagt, durch Christus, durch welchen wir auch im Glauben die Hinzuführung erhalten zu dieser Gnade. Hinzuführung, Zugang. Wer hat den Zugang im alten Bund? Der hohe Priester, gell? Die Herrlichkeit Gottes. Da musste er Yom Kippur einmal im Jahr dahin gehen mit dem Blut des Opfertieres, sonst wäre er gleich gestorben. Wir sind in Christus Teil des Priesters, von dem Petrus vorhin geredet hat. Ich habe es ja gelesen, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Das sind doch keine, das heißt mal, ja, das sind Israeliten und wir sind die Ekklesia. Das ist Unsinn, trennt das nicht. Sondern er hat nur ein Volk, ein Heilswerkzeug, eine Priesterschaft, nämlich die, die zum Christus, dem Haupt des Priester gehören. Die sind auch Priester, die dienen priesterlich am Evangelium, sagt Paulus. Also diesen Priesterbegriff macht er nicht kaputt, indem du sagst, das geht uns nichts an. Sondern wir haben Priesterdienst an der Menschheit, eindeutig bezeugt von Paulus und Petrus. Und er sagt dann weiter hier, in welchem wir stehen. Und wir rühmen aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Danke, dass du uns das geschenkt hast. Er ist der Gott der Erwartung, von ihm erwarte ich alles. Gell? Und Vers 22 fügt er noch hinzu, als solche, wir haben Erwartung, als solche, die ihr eure Seelen geläutert habt, in dem Gehorsam der Wahrheit, aus dem Begriff, in dem Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelten brüderlichen Freundschaft, liebt einander beständig aus reinem Herzen. Wir haben unsere Seelen geläutert im Gehorsam der Wahrheit. Was ist denn Gehorsam der Wahrheit? Das ist eine Genitivkonstruktion. Gehorsam der Wahrheit, das heißt, die Wahrheit ist das letzte Glied und damit das größte. Wer ist denn die Wahrheit? Das ist der Christus in Person. Gell? Ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben. Der Gehorsam, das heißt wirklich unten hören, im Griechischen unten hören, also wir stehen unten, hören, was da oben gesagt wird und machen das dann. Und das Untenhören der Wahrheit, das hat auch Christus uns vorgemacht. Aber der Erste, der auf den Vater gehört hat, der gesagt hat, was du willst, mache ich. Nicht mein Wille geschehen, sondern deiner. Also wenn wir unsere Seelen läutern im Gehorsam der Wahrheit, heißt es also, wir läutern die in dem Christus. Was ist denn der Christus, die Wahrheit noch? Er sagt das Wort des Lebens. Und was sagt Paulus? Epheser 5, 26. Auf dass er, Gott und Christus, dass er sie heilige, nämlich die Ekklesia, sie reinigend, wo? In dem Wasser der Rede. Wasser des Wortes, heißt es auch manchmal. Da steht Rhema, das fließende, dynamische Wort Gottes. Das ist es, was uns reinigt. Also wenn wir uns in Christus hineinbegeben, glaubensmäßig, werden wir im Wort, das er persönlich ist, gereinigt durch das Wasser seiner Rede. Was ist die Rede des Christus? Er hat für alle bezahlt. Was ist die Rede des Christus? In seinem Blut haben wir Erlösung, heute schon gehört. Also der Wert des Blutes hat uns frei gemacht. Glaubst du das? Dann hast du deine Seele im Wort der Wahrheit, in Christus, in seinem Gehorsam, seiner Treue gereinigt. Das ist ein Glaubensakt. Und deswegen können wir auch die Brüder lieben. Darum geht es ja auch noch. Liebt einander beständig aus reinem Herzen. Jetzt könnten wir noch über die Liebe reden, das lasse ich jetzt, weil da gibt es ja mehrere Begriffe. Bei mir ist noch eins wichtig im Vers 23, nämlich, dass er hier sagt, unsere Erwartung hinein in Gott haben wir in welchem Stand? Als Wiedergewordene, Wiedergeborene steht vielleicht bei dir. Nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem. Wie? Durch das lebende und bleibende Wort Gottes. Wer ist das? Jesus. So. Wiedergeworden, wiedergeboren. Das Wort müssen wir ein wenig erklären. Es ist hochinteressant. Die Bibel hat ja zwei Worte für Gebären im traditionellen Verständnis. Hier zum Beispiel steht ja genau genommen nicht geboren, sondern steht das Wort für werden. Und alle Worte, also immer wenn es um heilsgeschichtliches Werden geht, schreibt die Bibel, das Neue Testament, das griechische Wort ginomai oder genau hin, das heißt werden, genau ist das Passiv. Also es steht immer werden da. Wenn ein Mensch, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut geboren wird, gibt es ein extra Wort für, das heißt dikto im Grundtext. Das sagt Jesus zum Beispiel in Johannes 16, als er von der Frau redet, die gebiert. Sie hat also Geburtsschmerzen und wenn das Kind da ist, dann freut sie sich, hat sie alles vergessen. Da gebraucht er das Wort Tiktor, nämlich für eine buchstäbliche Geburt. Also immer wenn es um eine buchstäbliche Geburt steht, steht das da. Wenn es um heilsgeschichtliche Vorgänge geht, das Wiedergeborensein der Ekklesia zum Beispiel, dann steht dort werden. Wir sind wieder geworden. Und diese, da gibt es 6 oder 7 verschiedene Varianten von diesem Wort. Und jetzt gibt es diese irische Ansicht von manchen, die sagen, Wiedergeburt ist nur was für Israel. Die Ekklesia ist eine neue Schöpfung. Kann ich mich noch erinnern, als ich euch kennenlernte, war das Standard. Gell? Und es tut mir leid, nach 25 Jahren muss ich anders reden, weil da hat sich eines geändert. Nämlich, wir haben das am Wort geprüft. Auch der Paulus redet zur Ekklesia von Wiedergeburt. Das ist nicht nur eine Rede von Petrus und von Johannes, sondern auch von Paulus. Er sagt es zum Beispiel in Titus 3, Vers 5, dem Titus, er rettete uns nicht aus den Werken, welche wir in Gerechtigkeit getan hatten, sondern gemäß seinem Erbarmen. Das ist doch typisch Petrus wieder, er hat auch selber gesagt, da kein Unterschied. Und was sagt Paulus weiter? Durch das Bad der Wiedergeburt, Wiederwerdung steht da im Kontext, durch das Bad der Wiederwerdung und Hinauferneuerung des Heiligen Geistes. Also die Ekklesia ist genauso, gehört genauso dazu, zu diesem Begriff des Wiedergeborenseins. Das ist ja nicht die einzige Stelle, ich lese euch gleich noch eine vor. Dann redet Petrus von Wiederwerden. Wer die Tabelle haben will, die kannst du auch im Internet runterladen, da stehen alle Begriffe drin. von Wiederwerden. Es gibt den Begriff beim Johannes, in Johannes 3, als Jesus mit dem Nikodemus redet, da sagt er, du musst von oben her geworden sein, nicht von oben her geboren, da steht von oben her geworden. Im gleichen Kapitel sagt er zu dem Nikodemus, du musst geworden sein aus Wasser und Geist. Da steht nicht geboren, da steht genau geworden. Gell? Du musst geworden sein aus Wasser und Geist. Im Kapitel 3 sagt er auch noch, in Kapitel 4, 5 gibt es noch 4, 5 andere Stellen, spricht er vom Werden aus Gott. Ihr seid geworden aus Gott. Ja. Und jetzt die Stelle, die manchen vielleicht zum Zweifeln bringen könnte, wo Paulus in 2. Korinther 5, 17 sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Und deswegen kam ja der Gedanke auf, also wir sind nicht wiedergeboren, wir sind eine neue Schöpfung. Aber du musst ja alles lesen, was er dort sagt. In 2. Korinther 5, 17, er sagt, siehe, es ist etwas völlig Neues geworden. Er nutzt wieder das gleiche Wort wie Petrus und Johannes und Jesus. Also der Begriff des Werdens ist sehr entscheidend, wenn es um heilsgeschichtliche Dinge geht. Und in Galater 4, 4 redet doch Paulus davon, wie Jesus in diese Welt kam. Galater 4, 4, Jesus wurde geboren von einer Frau, steht aber nicht gebären dort, gell? Komisch. Bei Johannes, wo er von der Frau redet mit geboren, da schreibt er Tiktu in gebären. Hier bei Paulus von Jesus steht das nicht, da steht geworden. Er ist geworden aus einer Frau. Ja, wie wird man aus einer Frau? Natürlich durch Geburt, keine Frage. Aber wenn ich weiß, dass das heilsgeschichtliche Werden etwas anderes ist als die menschliche Geburt, dann bitte muss ich das auch im Text unterscheiden lernen. Er ist geworden aus einer Frau, geworden unter Gesetz, steht da. Und wenn ich weiß, dass schon Johannes 1, in den Versen 14 und 18, der Johannes uns sagen kann, noch vom Geist inspiriert, dass Jesus der alleinig gewordene seitens des Vaters ist, Eingeborener, hat Luther geschrieben, gell? Habe ich immer gedacht, er meint Indianer, gell? Eingeborene, nein, alleinig geworden, eingeboren, soll das wohl ausdrücken, vermutlich, ich hoffe, es versteht auch jeder so. Jesus ist nicht aus Gott geboren, Gott ist keine Frau, der ein Kind gebären kann, sondern Gott hat Jesus aus sich herausgestellt. Wie das gegangen ist, wissen wir nicht. Es steht nur so da. Also er ist aus Gott geworden, und zwar alleinig geworden. Das heißt, nichts ist sonst aus Gott gekommen, als nur Jesus, sein Sohn. Alles andere kommt aus Jesus. Gell? Das ist heilsgeschichtliches Denken. Und deswegen sagt Petrus hier in diesem letzten Vers ja noch, das alles ist natürlich unverderblicher Same. Es ist kein verderblicher Same, sondern unverderblicher Same, weil es göttlich ist. Ich habe letztes Mal schon gesagt, vor 14 Tagen, kennst du was Unverderbliches? Da hat eins gesagt, Honig. Okay, dann ist die Frage, wie lange der unverderblich ist. Also es gibt in dieser Welt nichts Unverderbliches. Alleine das Gottes Wort, sein Gotteswesen ist unverderblich und wir sind Teil davon. Samenmäßig ein Teil dieses unverderblichen Gottessamens, sagen Petrus und auch Paulus und das Neue Testament. Und wenn du genug suchst, findest du auch beim Johannes und beim Jakobus noch Stellen, die keinen Unterschied machen in dieser göttlichen Erwartung, die wir haben. Ich fasse zusammen, was haben wir heute Morgen gelernt von 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Wir wurden vom Wandel unserer Väter befreit durch das Blut des Christus. Dieser Christus wurde vor Abruf des Kosmos vorhererkannt, vorherersehen. Es wurde offenbart wegen uns, damit wir Erwartungen haben in Gott, weil wir glauben ihm ja. Er hat gesagt, du kommst in die Herrlichkeit. Sag ich danke, das glaube ich, das ist meine Erwartung. Und jetzt haben wir in diesem Christus uns sozusagen geläutert, weil wir wieder geworden sind aus seiner Energie, aus seinen vier Gotteskräften, durch das lebende Wort, und dass der Christus wieder ist. Also mehr geht nicht, denke ich. Und ich wünsche euch allen, dass ihr das noch mehr in eurem Leben rationalisiert oder aufnehmt und daran glauben könnt. Gut, Herr segne sein Wort.